Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ein deutsches Unternehmen, das auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken kann, das wird, so sollte man annehmen, mit Tradition werben, mit solider Bodenständigkeit, Beständigkeit, Gründlichkeit und was der Narrative aller typisch deutsch mehr sind. Es sei denn, dieses 150 Jahre alte Geburtstagskind heißt Deutsche Bank, dann besteht wohl eher Grund zur Zurückhaltung. Denn nicht erst zum großen Jubiläum steckt dieses Institut in zahlreichen, selbstverschuldeten Krisen, von denen viele gemein haben, dass sie sich weniger durch Bodenständigkeit auszeichnen, als mehr durch den Hang zu riskanten Geschäften. Wenn nicht gar zu Handlungen, die man guten Gewissens auch als gewissenlos bezeichnen darf. Im Frühjahr 1870 wurde die Deutsche Bank gegründet und 150 Jahre später ist nicht mehr so viel von der einstigen Erfolgsmarke zu erkennen. Versuchen wir uns an einer kleinen Jubiläumsbilanz mit Gerhard Schick, Volkswirtschaftler, Finanzexperte, ehemaliger Bundestagsabgeordneter für die Grünen und heute Vorstand der von ihm mitgegründeten Bürgerbewegung Finanzwende und, das will ich noch hinzufügen, seit Jahren ein profilierter Kritiker von, ich sage mal, falschen Anreizsystemen in der Finanzwelt. Herr Schick, hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Ja, Herr Schick, was wünschen Sie denn der Deutschen Bank zum 150.
Weniger Skandale, wirklich im Dienst von Wirtschaft und Gesellschaft wieder zu stehen.
Die Stoßrichtung dieser Institution war ja von Beginn an der internationale Maßstab, also um die weltweite britische Dominanz im Bankenwesen zu brechen. Das ist in gewisser Weise auch gelungen. Über Jahrzehnte, in der Kaiserzeit, in der Weimarer Republik, in der Bundesrepublik, war die Deutsche Bank national wie international ein extrem einflussreicher Akteur in der Finanzsphäre, auch in der politischen Sphäre. Gibt es da also ja wirklich eine Entwicklung hin zu dieser Hybris der 90er und 2000er Jahre oder ist die nicht von Geburt an immer schon angelegt gewesen?
Es war offensichtlich ein patriotischer Gedanke und ein sehr ehrgeiziger Gedanke, der der Gründung zugrunde liegt. Das zeigen die Dokumente. Und danach ist es ja auch stürmisch weitergegangen. Aber wenn man in die Geschichte zurückblickt, vielleicht neben dieser großen kommerziellen Erfolgen und den Skandalen der letzten Jahre, auch sehen, dass natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus die Deutsche Bank eine hochproblematische Rolle gespielt hat. Und deswegen nachher auch zerschlagen wurde von der Militärregierung, weil eben sie ein zentraler Spieler in dieser Zeit auch war, der eine hochproblematische Politik und die ganzen Grausamkeiten mitbegleitet hat.
Jetzt mal aus Sicht des Experten, des Volkswirtschaftlers, der Sie auch sind, wie sehr braucht denn eigentlich die deutsche Wirtschaft, also jetzt in der Gegenwart, vielleicht auch die deutsche Gesellschaft, überhaupt eine derart international aufgestellte Großbank für ihr Funktionieren?
Also internationale Banken braucht es. Sie müssen aber nicht so groß sein wie heute. Also ein Derivatebuch von über 40 Billionen Dollar, das ist eben eine Größenordnung, das braucht es nicht. Vieles ist dann einfach auch dem Versuch geschuldet, so systemrelevant zu werden, dass man nicht mehr pleite gehen kann. Also diese Too-Big-to-Fail-Problematik. Und in Deutschland, was man beobachten kann, ist, dass immer noch viele noch das Gefühl haben, das ist unsere Bank. Dabei sind die größten Aktionäre eben BlackRock, ein US-amerikanischer Asset Manager, Katar und ein chinesischer Investor. Also von Deutsche Bank ist da bei der Aktionärsstruktur nur noch teilweise etwas zu sehen. Und auch wenn man sich die Vorstände der letzten Jahre anschaut, dann ist jetzt mit Herrn Sewing mal wieder ein Deutscher dran. Aber die beiden Vorgänger, Jane und Cryan, kamen nicht aus Deutschland. Das heißt, diese Vorstellung, dass es unsere Bank, die deutsche Interessen vertritt, ich halte die für einen Mythos. Das ist von der Realität nicht mehr gedeckt. Findet man aber im politischen Raum immer noch sehr stark.
Ja, gibt es denn auch vielleicht auch einfach eine sehr große Nähe zwischen der Politik und eben der Deutschen Bank oder auch diesem Label, dieser Marke Deutsche Bank?
Diese Nähe hat es von Anfang an gegeben. Sie ist dann auch nach der NS-Zeit in der Bundesrepublik wieder entstanden. Häufig waren die Chefs der Deutschen Bank auch enge Berater des Kanzlers oder der Kanzlerin. Das ist zuletzt ja bei der Geburtstagsfeier für Josef Ackermann, ausgerichtet durch Angela Merkel, deutlich geworden. Diese Nähe ist extrem da. Das heißt aber nicht, dass die Deutsche Bank die Interessen der deutschen Gesellschaft oder des deutschen Staates gestützt hat, wie man beim Cum-Ex-Skandal sieht, wo die Deutsche Bank eben auch eine problematische Rolle gespielt hat. Herr Ackermann hätte bei dem Geburtstagstreffen ja auch mal der Kanzlerin sagen können, dass er praktisch ihr gleichzeitig in die Tasche greift oder das zumindest unterstützt.
Jetzt sind Moral und Haltung ja eigentlich, ich sag mal vorsichtig, nicht geschäftsrelevante Kategorien für die Deutsche Bank und genau genommen eigentlich für kaum ein oder kein Finanzinstitut. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Problem in der Wahrnehmung, dass man eben der Deutschen Bank sozusagen Werte unterstellt, für die sie ernstzunehmend gar nicht stehen kann?
Ich finde, der erste Maßstab ist erstmal das Gesetz. Und da hat die Deutsche Bank wie andere globale Großbanken in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gegen die Gesetze verstoßen. Also 18 Milliarden Dollar Strafzahlungen in den letzten 10 Jahren sind die Bilanz dafür, dass eben gegen Gesetze verstoßen wurde nach Strich und Faden. Also Kursmanipulationen bei Gold- und Silberfutures, der Skandal bei den Referenzzinssätzen LIBOR und Euribor, Schrottimmobiliengeschäfte, die Umsatzsteuerkarusselle mit den CO2-Zertifikaten, dubiose Immobiliendeals in den USA, im Immobilienmarkt dort, der mit zum Kollaps beigetragen hat. Das ist eine gigantische Serie und die jüngsten Geldwäscheskandale muss man auch dazu nehmen. Und diesen ersten Maßstab, der jetzt erstmal gar nichts mit einer moralischen Diskussion zu tun hat, sondern nur mit einer Gesetzestreue, den hat die Deutsche Bank schon extrem oft gerissen. Allerdings muss man fair sein, auch andere globale Großbanken, man hat so den Eindruck, dass das Geschäftsmodell einer globalen Großbank eigentlich immer wieder zu Verstößen gegen Gesetze führen muss.
Und wenn es da diese Anfälligkeit gibt, gibt es auf der anderen Seite aber keine ausreichenden Kontrollen, oder?
Genau, der Staat war offensichtlich lange nicht mehr auf Augenhöhe. Später hat die Justiz versucht, das wieder zu korrigieren. Aber das heißt eben, man muss Konsequenzen ziehen. Diese Bank ist zu groß, so wie auch andere große, sehr große Banken zu groß sind. Und deswegen steht die Trennung von Investmentgeschäft und Geschäftsbankengeschäft meines Erachtens nach wie vor auf der Tagesordnung. Wenn eine Bank zu groß ist und sich nicht mehr im Rahmen der Gesetze verhält, dann muss man halt gucken, dass man das wieder strukturell auch korrigiert bekommt.
Jetzt ist es so, für viele Nicht-Finanzexperten hat sich die Finanzwelt virtualisiert, will ich das jetzt mal nennen. Das betrifft nicht nur die Deutsche Bank, also irgendwie abgekoppelt von der realen Welt. Und so ganz aus der Luft gegriffen ist diese Wahrnehmung ja nicht. Es ist ja tatsächlich so, dass sich viele Banken fast oder beinahe schon selbstreferenziell mit Finanzprodukten beschäftigen und immer weniger sozusagen mit den Gegenwerten in der realen Welt. Warum ist das eigentlich so, dass sich der Finanzmarkt derart, ich nenne es jetzt mal, verselbstständigt hat?
Die Lockerung von vielen Regeln, die es ursprünglich am Finanzmarkt gab, angefangen vielleicht mit dem Big Bang am Londoner Finanzmarkt unter Margaret Thatcher, aber vielen weiteren Deregulierungsregelungen, die sich dann in den USA, aber gefolgt auch in Deutschland finden, haben dazu beigetragen, dass da immer mehr machbar wurde und sich die Sache verselbstständigt hat. Vielleicht exemplarisch ist dieser Hochfrequenzhandel, wo man mit sehr guter Technologie sehr, sehr schnelle Finanztransaktionen machen kann, wirklich im Millisekundenbereich. Das hat keinen Bezug mehr zu den Liquiditätsbedürfnissen eines Unternehmens. Ein Unternehmer entscheidet nicht in Millisekunden. Aber technisch ist es eben möglich, da die normalen Akteure zu überholen und dadurch einen extra Profit zu machen, zu Lasten der normalen Akteure in der Realwirtschaft und den Verbrauchern. Und das steht dafür, dass es eben durch eine Reihe von Entwicklungen, gerade in der Informationstechnologie, die eine neue Geschwindigkeit und Datenverarbeitung ermöglicht hat, aber eben auch durch Gesetzesveränderungen möglich geworden ist, im Wesentlichen Finanzgeschäfte zwischen den einzelnen Finanzmarktakteuren zu machen. Und das sind dann häufig Geschäfte zu Lasten Dritter, nämlich der Realwirtschaft und der Verbraucher.